Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen im kleinen Salon. Herzlich willkommen hier bei Kirschbier und Tomatensalat. Kommt mal rein, macht es euch gemütlich, setzt euch mal hin. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Simone Buchholz. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich wunderbar gesagt habe, weil ich weiß, dass man mit so einem Adjektiven immer total aufpassen muss, wenn man sein Gegenüber beschreibt. Deswegen sage ich es nochmal. Mir gegenüber sitzt Simone Buchholz, Schriftstellerin und Lebefrau und Piratin. Wir sitzen hier uns gegenüber. Mein Name ist Ole Specht, ich bin Musiker und Moderator. Wir sitzen uns hier gegenüber, weil wir uns besser kennenlernen wollen.
Ja, wir kennen uns doch schon, Ole.
Ja, mittlerweile kennen wir uns schon ganz gut. Aber wir wollen uns immer besser kennenlernen und wir wollen vor allem immer mehr von unseren Berufen erfahren. Denn immer noch, auch nach diesen ganzen vielen Podcast-Sendungen, die wir schon gemacht haben, fasziniert mich dein Beruf immer noch. Herzlich willkommen, Simone.
Herzlich willkommen, lieber Ole, hier bei mir, ja, an meinem kleinen Mentorinnentisch. Ja. Herzlich willkommen, ihr da draußen. Genau, ihr ahnt es vielleicht schon, worüber wir heute reden. Einfach, weil ich auch schon so eine alte Frau bin und Ole noch so ein junger Mann ist. Wir reden über MentorInnen.
Ja.
Über das, was sie bedeuten für unser berufliches Leben und was wir für sie bedeuten. Oder ob wir vielleicht selbst auch diese Fähigkeit haben oder diese Tätigkeit schon ausgeübt haben.
Ganz genau. Und in Vorbereitung auf diese Sendung ist mir aufgefallen, wie vielen Leuten ich eigentlich dankbar bin, dass es sie gibt und dass sie mich irgendwie gefördert haben und dass sie das wahrscheinlich auch gar nicht alle so direkt wissen, sondern dass mich ganz viele Leute auf den Weg geschubst haben, auf dem ich jetzt bin.
Ich glaube, die wissen das schon.
Meinst du?
Mhm. Also, doch. Also jetzt, wo ich so auch selbst das schon ab und zu mal gemacht habe, merke ich, dass man das schon sehr bewusst macht und diese Leute auch sich rauspickt oder ein Gefühl dafür hat ganz schnell, wer hat denn hier Möglichkeiten? Also wer hat Potenzial? Und wo lohnt sich das jetzt auch? Oder wer möchte das vielleicht auch und wer möchte das halt auch einfach gar nicht?
Wollen wir vielleicht erstmal so für uns und für unsere HörerInnen das definieren? Also was das überhaupt ist, ein Mentor?
Mhm. Kannst du das definieren? Ja.
Ja, schon. Ich dachte gerade an einen Dementor, wenn es was anderes ist. Ne?
Das sind nochmal ganz andere Leute.
Genau. Also für mich sind das Menschen, die mir Ratschläge gegeben haben, die in dem beruflichen Feld, wo ich mich jetzt bewege, die da schon gesettelt waren oder sind und die mir auf irgendeine Art und Weise geholfen haben, mich weiterzuentwickeln.
Ja, und ich finde, da sind nicht alle Leute zu in der Lage, auch wenn sie sehr, sehr gut sind in dem, was sie machen, weil ich glaube, es braucht so eine Art Hebammenkunst. Mhm. Also es ist schon eine Fähigkeit, es geht ja nicht darum, jemandem ungefragt Ratschläge zu geben und zu sagen, wie du es besser machen kannst, sondern es geht darum, diesen etwas jüngeren Menschen dazu zu bringen, das aus sich rauszuholen, was möglich ist. Und dafür muss man manchmal nur so ein bisschen was aufmachen und ziehen. Mhm. Oder so halt so ein Crack reinbringen und sagen, guck mal hier, that's where the light gets in. Und da schau doch mal nach bei dir, da liegt nämlich was. Und das kannst du. Also es ist eine.
Und vor allem selbst, genau, dieses, das kannst du. Also
genau, das kannst
Selbstbewusstsein
du.
Spritzen.
Es ist so eine Form der Unterstützung, die, glaube ich, eine ganz besonders zarte Fähigkeit von Geburtshilfe braucht, für Ideen, für Fähigkeiten, für Selbstvertrauen und auch manchmal mit einer leichten Überforderung dieses etwas jüngeren Menschen einhergeht. Also meine MentorInnen haben mich immer ein bisschen überfordert und ich war am Anfang oft sauer und dachte, ey, was wollen die jetzt von mir, das kann ich doch noch gar nicht. So, und das, insofern glaube ich nämlich, dass das was Bewusstes ist. Dass die einen da schon ganz schön triezen, weil sie wissen, das lohnt sich. Und weil sie auch wissen, das zerstört jetzt die andere oder den anderen nicht, sondern das wird Früchte tragen, wenn ich jetzt diese kleine Überforderung da so an den Start bringe. Ja. Aber erzähl doch mal, wer waren denn deine, oder kannst du dich an deinen ersten Mentor, deine erste Mentorin erinnern?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich widerspreche mir jetzt sofort zu Beginn, aber ich möchte die trotzdem nennen. Das sind nämlich meine Eltern. Und meine Eltern haben überhaupt gar nichts zu tun mit der Musik oder mit der Kunst. So, meine Mutter hat gerne mal im Chor auch gesungen, aber hat das auch nie professionell, ist nie professionell angegangen. Und meine Eltern haben mich aber immer so ganz doll bestärkt und unterstützt. Und ich hatte damals oft das Gefühl, mir war das sogar unangenehm, als ich so in der Pubertät war, war mir das richtig unangenehm, dass vor allem meine Mutter mich immer so sehr bestärkt hat darin, dass das gut ist, was ich mache. Und ich habe damals oft das Gefühl gehabt, dass sie das sagt, weil ich halt ihr Kind bin und sie stolz ist. Aber im Nachhinein muss ich sagen, mit ein bisschen Abstand, so dass diese immer wiederkehrende Bestärkung, dass mich das, glaube ich, total stark gemacht hat und auch selbstbewusst.
Ich glaube, dass gute Elternschaft immer auch Mentorinnenschaft ist.
Ja.
Von Beginn an. Also eine gute Art, Kinder zu erziehen, ihnen klarzumachen, wozu sie in der Lage sind, sie stark zu machen, sie fit zu machen und für das da draußen und dadurch eben auch für den Berufsweg.
Ja, und natürlich auch Talente vielleicht zu erkennen und zu fördern.
Und also vielleicht auch zu sagen, dass vielleicht das mit dem Klavierspielen nicht so.
Genau. Also
oder ich weiß nicht, ob es für den Profifußballvertrag reicht.
Ja, klar. Aber in meinem Fall war es eben so, dass wir oder ich habe immer super, super viel gesungen zu Hause, immer schon im Auto,
ja,
und Radio,
haben die
zu allem.
Haben die
das
erkannt.
Haben die natürlich mitbekommen und haben dann gesagt, ja, dann geh doch mal hier zum Chor und so und haben dann, aber sind so immer am Ball geblieben und auch als sich das dann so abgezeichnet hat, dass ich das professionell versuchen möchte, war da nie eine Stimme von meinen Eltern, kein einziges Mal, und ich kann dir das nicht hoch genug anrechnen.
Die gesagt haben, das kannst du nicht.
Die haben gesagt, das kannst du nicht oder das wird nichts.
Ja, das ist aber auch einfach fies.
So ja, aber so im Nachhinein, es ist schon, also die Chancen, wirklich mit Musik deinen Lebensunterhalt zu verdienen, die sind so unfassbar gering.
Die sprechen für ein großes Zutrauen deiner Eltern auch an dich, ne?
Genau.
Für ein Vertrauen.
Und dieses Vertrauen zu sagen, nee, das macht dich offensichtlich, macht dich das glücklich und offensichtlich, das heißt offensichtlich, und du kannst das richtig gut, du kannst das auch besser als andere und wir glauben daran, mach das, probier das.
Mhm. Und das, ja, das ist schon stark, weil das ist auch echt mutig, ne? Weil man hat ja Angst,
mutig,
dass sein
ja.
Kind irgendwie scheitert.
Genau, so. Das merke ich nämlich auch gerade.
Mach doch was Ordentliches, mach doch erstmal, ne?
Ja.
Studier doch lieber BWL.
Genau.
Mach eine Banklehre.
Und das kam wirklich kein einziges Mal.
Ja, das
und so
ist super.
Im Nachhinein ist das ein riesiges Geschenk und ich bin meinen Eltern da wahnsinnig dankbar für. Und
ja,
ich musste am Anfang in Vorbereitung auf diese Sendung sofort an meine Eltern denken, die mich jetzt nicht so professionell mit Tipps weitergebracht haben, aber einfach mit so einer Grundeinstellung von du bist gut, du kannst das, mach das.
Aber ich glaube, das ist es auch. Es geht gar nicht um konkrete Tipps, sondern es geht um so eine Art von Empowerment, die dir jemand gibt in dem, was du machen willst. Und ich erinnere mich noch total an den Menschen, der das bei mir das erste Mal gemacht hat. Da war kurz nach dem Abi, weiß ich nicht, ich bin ja sitzen geblieben, also habe ich Abi erst mit 20 gemacht. Und war dann 6 Wochen lang als Praktikantin bei der Frankfurter Rundschau. Was man sich Anfang der 90er Jahre wirklich wie so eine, das war halt so eine Zeitungsredaktion. Ne? Da wurde geraucht an den Schreibtischen. Der Polizeireporter ist morgens immer so ostentativ mit seinem Kaffeebecher in die Kantine gegangen und da war aber dann so eine Schaumkrone drauf. So Living the Tageszeitungsklischee in
aber
Frankfurt.
Wirklich, ja.
Ja, ja.
Wow.
Also, und die Zeitungsfotografen, die waren noch fest angestellt. Es waren so Typen in so Jeans und Cowboystiefeln.
Ich höre auch die Telefone klingeln.
Ja, genau. Es ist so ein bisschen Woodward und Bernstein.
Ja.
Also es ist schon, aber halt Frankfurt. Frankfurter Rundschau, so ein linkes Blatt. Und ich wurde da, ich weiß gar nicht, wie ich da, ich glaube über den Chef meiner Mutter, der hat mir dieses Praktikum besorgt in der Lokalredaktion. Und die waren halt alle, die haben alle echt super viel gearbeitet, haben schlecht verdient, waren super genervt. Und dann die eine, die Chefin von der Lokalredaktion sagte auch irgendwann, das habe ich so gehört, also ich war dabei. Und die sagte, ich weiß jetzt auch nicht, was das jetzt soll, hier mit so einem jungen Ding da, was sollen wir denn mit der machen, die kann doch gar nichts. So, und ich saß da so klein mit Hut und habe mich überhaupt nichts getraut. Und dann sollte ich irgendeinen ganz kurzen Artikel über den Zoo schreiben. Keine Ahnung, sind so Flamingos geboren worden oder was man dann, wo man halt so hingeschickt wird, wo man nichts falsch machen kann. Und ich habe alles falsch gemacht. Ich habe wirklich das Schlechteste da, also ich habe so richtig, ich habe es komplett verkackt, so in der ersten Woche und dachte, oh Gott, jetzt kriege ich hier so auf den Deckel. Und dann hat das irgendwie der stellvertretende Chefredakteur mitbekommen. Das war so ein riesen...
Dein Flamingo-Artikel.
Ja, oder dass es irgendwie, dass es schwierig war für mich, dass ich nicht aufgehoben war, dass ich lost war. Mhm. Und es war ein Riesentyp. Der lebt leider schon nicht mehr. Klaus Gellersen hieß der. Hatte so einen schwarzen Schnurrbart. So eine richtige Pornobürste. Und so dichtes schwarzes Haar. Wahrscheinlich gefärbt, weil er auch schon was älter war. Und rauchte Kette. Und hat mich zu sich ins Büro zitiert. Und hat gesagt, kommen Sie doch mal mit. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das geht. Und hat sich einfach an seinen Computer, es gab schon einen Computer oder was, eine Schreibmaschine. Nee, es gab schon einen Computer, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, gesetzt und hat einen Artikel geschrieben und hat mir gar nicht gesagt, worum es geht oder was er da macht. Ich sollte einfach neben ihm sitzen, einfach bei ihm sein. Und sofort war ich auch aufgehoben, weil das so muckelig war alles. Und der so groß und so eine tiefe Stimme. Und ich erinnere mich noch, dass er mit zwei Fingern tippte. Tippte mit zwei Fingern irgend so einen Artikel da rein. Gucken Sie mal, so mache ich das. So, und jetzt schreibe ich hier und jetzt mache ich das. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er da tut. Aber allein auch dieses Defizit des nicht des Zehn-Fingersystems haben. Ja, also so nicht, so einfach mit zwei, mit den Zeigefingern immer. Das fand ich schon sympathisch und dachte, ach guck mal, vielleicht ist das alles gar nicht so schwer. Und ich wollte auch nicht unbedingt Journalistin werden. Ich weiß gar nicht, wo ich da gelandet bin. So. Und der hat das dann aber mit mir tagelang gemacht. Ich kam morgens da rein in die Redaktion und dann bin ich zu Klaus Gellersen ins Büro und habe mich einfach neben ihn gesetzt und habe ihm zugeschaut beim Arbeiten. Telefon klingeln, ring, ring, Gellersen. So. Und dann hat er halt so, der hat so Zeitung gemacht da in seinem Büro. Mhm. Und ich habe zugeschaut und der hat mir im Prinzip gezeigt, wie macht man eine Zeitung? Und das ist alles gar nicht so schwer und man muss vor allem nicht aufgeregt sein, man muss nicht nervös sein, man muss sich nicht schlecht fühlen. Wir machen das hier halt, we're still arriving.
Habt ihr euch dabei dann auch unterhalten?
Ja, ja, er hat mir auch immer mal so Brocken erzählt, aber der hat nicht viel geredet. Das war wirklich einfach, allein, dass er mich eingeladen hat, in seiner Gegenwart zu sitzen, war so ein stärkendes Element. Und ich fühlte mich nach einer Woche plötzlich wohl in dieser Redaktion. Und nach der Woche hat er gesagt, so, jetzt haben Sie noch 5 Wochen hier oder 4,5. Was würden Sie die gerne sehen? Also was wären jetzt interessant? Wollen Sie jetzt hier Artikel schreiben? Und ich sagte, weiß ich nicht, ob ich das kann. Und sagte er, ja, aber was wäre denn jetzt, was würden Sie denn gerne sehen? Und da habe ich gesagt, ich glaube, ich würde gern mit den Fotografen mitlaufen. Und dann sagt er, das ist eine super Entscheidung, weil da lernen Sie auch ganz viel übers Zeitung machen. Weil die waren einfach morgens, die waren angerufen, die waren rausgeschickt und dann sind die in der ganzen Stadt unterwegs. Und alles, was passiert, müssen die bebildern. Und wenn es gut läuft, können sie die Artikel dazu schreiben. Und so haben wir es dann gemacht. Und dann bin ich zu den beiden Fotografen gekommen. Das waren halt auch so 4-schultige Typen mit so Cowboystiefeln und so. Auch alle geraucht wie die Schlote. Und ich bin einfach ständig mit denen im Auto unterwegs gewesen und erst war ich immer nur dabei, wenn sie Fotos gemacht haben. Und dann so nach der ersten Woche, wenn ich zurückkam mit denen, hat dann auch der Fotograf gesagt, willst du den Text zu dem Elefantenbaby schreiben aus dem Zoo? Und ich, ja, klar. So. Und das war echt, das war super. Also der hat einfach gesehen, da ist jemand, die ist lost und die hat, aber vielleicht ist da irgendwas. Der hat was gesehen, was es noch gar nicht zu sehen gab. Weißt du, es gab nichts zu sehen bei mir. Es gab nichts zu sehen und hat es trotzdem gesehen und hat mich geschnappt und mir dann gesagt, und jetzt entscheiden Sie, was Sie machen wollen. Und das war der richtige Weg. Und danach wusste ich, ich möchte Journalistin werden nach diesen 6 Wochen. Und ich kann dem Typen gar nicht dankbar genug sein. Ich kann ihm gar nicht dankbar genug sein. Das ist komplett irre. Und das war so eine, es war wirklich nur so eine gefühlte Mentorenschaft. Und das hat für mich, aber es hat alles verändert.
Wie schön.
Ja, große Fähigkeit von solchen Leuten.
Ich habe mir gerade die ganze Zeit dich vorgestellt, wie du in diesem verrauchten Büro sitzt und denkst, das war toll. Was mache ich hier eigentlich?
Ja. Ja, und allein aber dadurch, dass ich da sitzen durfte und er mich nicht weggeschickt hat, dass ich nicht genervt habe,
Ja, das ist toll.
Sondern er ganz klar gemacht hat, nee, wenn sie das lernen wollen, dann lernen sie es jetzt halt mal hier bei mir.
Das ist
da hat
toll.
Sich einfach die, aber der hat, ne, ich durfte einfach da sein und habe nicht genervt. Und das war echt, das war toll. Das war ganz, ganz toll. Und so ist es eigentlich immer weitergegangen, muss ich sagen. Immer so. Ich habe immer im Laufe meines beruflichen Lebens sowohl in den Zeitungen und Zeitschriften oder auf der Journalistenschule als auch später jetzt immer noch, ist es immer noch so. Ich bin jetzt schon 50, aber es gibt immer noch Menschen, die sind dann oft gar nicht so viel älter als ich, aber die sind weiter oder die machen was anderes. Die sagen, vielleicht könntest du auch mal, fändest du nicht das interessant?
Ja, und, so. Und treten dann was bei dir los.
Und treten was ja, ja. los und nerven auch am Anfang so ein bisschen, weil man sich nicht, die nicht, lassen nicht zu, dass ich mich so auf Faulheit zurückziehe.
Verstehe ich.
Oder auf das zurückziehe, was ich eh schon kann, sondern triggern irgendwas in mir, dadurch, dass sie sehen, dass da noch was liegt, was die vielleicht noch machen könnte.
Ja.
So. Und das, also solche Menschen haben mich immer begleitet und ich hatte einfach ein großes, großes Glück, dass ich immer im richtigen Moment die richtigen Leute getroffen habe, die gesagt haben, da ist was. Auch zum Beispiel Gabriele Fischer, Chefredakteurin von Brand 1, damals noch, jetzt ist sie, glaube ich, längst Herausgeberin oder Verlagsleiterin, war ein Start-up, ein Wirtschaftsmagazin, war bei uns zu Gast in der Henry-Nannen-Schule, hat einen Vortrag gehalten. Alle fanden sie super toll, alle waren eingeschüchtert von ihr. Und wir standen dann irgendwie zusammen auf dem Balkon und haben geraucht und sie guckte mich so von der Seite an und sagte, und Sie? Was haben Sie so vor nach der Schule? Und dann habe ich da angefangen letztlich. So, und die hat mich wiederum auch, für die war es okay, als ich nach einem Jahr gekündigt habe, weil ich frei arbeiten wollte.
Ja, auch das
gesagt,
ist cool.
Ja, wir saßen da beide mit Tränen in den Augen bei dem Kündigungsgespräch und sie hat gesagt, ja, aber ich weiß, dass du recht hast. Wenn es nicht läuft, dann kommst du wieder. So, aber okay, geh raus, mach das, du kannst das. So, und das ist wirklich, das ist so viel wert und deshalb finde ich auch, dass es eine verdammte Verpflichtung ist, in dem Moment, wo du selbst in der Lage bist oder in der Position bist, das zu tun, dann mach's auch.
Ja, auf jeden Fall.
Mach's auch, das muss man zurückzahlen.
Natürlich.
Der nächsten Generation.
Mein prägendster Mentor war mein Musiklehrer. Das ist auch so richtig das Klischee.
Klassisch, ja. Bei Musik gerade, ne?
Genau, das ist sehr klassisch, aber auch in der Schule. Also es war jetzt niemanden, bei dem ich am Nachmittag Unterricht hatte, sondern es war mein Musiklehrer. Und ich glaube im Nachhinein, also der fand mich schon sympathisch. Da war irgendwie einfach eine Verbindung da. Der fand mich, glaube ich, nett so. Und ich glaube, was der auch mochte, habe ich hier auch schon mal erzählt in diesem Podcast, in einer Schule in Hamburg, wo schon viele Kids auch waren, die aus einem Haushalt kommen, wo richtig Kohle war. Und ich hatte bei mir in der Klasse und der Stufe, gab es schon viele Kids auch, die ne, aus so einem Haushalten kamen und die dann auch am Nachmittag ihren Geigenunterricht und ihren weiß nicht was alles hatten, die sehr fit waren, auch musiktheoretisch. Und ich hatte das alles nicht. So, ich habe halt immer mal so gesungen und mit meiner Stimme so gearbeitet. Also ich habe einfach gerne gesungen. Mhm. Und ich glaube, der hat das gemerkt und hat auch, glaube ich, so ein bisschen, vielleicht hat er gemerkt, dass ich Talent habe, aber ich glaube, der mochte auch, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte. Wenn du weißt, was ich meine.
Ein und, Stück Knetmasse zum Formen.
Genau, und ich bin dann da bei ihm in den Chor gegangen. Und ich bin da einfach ganz lange Jahre geblieben in diesem Chor. Und in einem Chor ist es ja so, da hast du jetzt, da fördert dich niemand so einzeln, sondern im Chor ist ja wichtig, dass der Chor funktioniert. Aber bei uns war das so, dass wir uns beide, glaube ich, immer so sympathisch waren, dass der mich da so gehalten hat. Und der hat mir auch immer wieder signalisiert, das ist gut, was du machst, so, und mach das weiter. Und hat mir auch so technisch einfach immer mal wieder weitergeholfen.
Das ist geil, weil das hat man ja selten.
Genau. Ne?
Das auch gerade im Singen, Technik ist genau. Ja was, also das ist ja dein Instrument, deine Stimme. Und genau. Das erstmal zu schnallen, dass genau. Dir auch jemand das beibringt, dass das dein Werkzeug ist und dass es da auch Dinge zu lernen gibt.
Genau.
Super wichtig.
Und so im Nachhinein, der hat da natürlich nie Geld für bekommen oder so. Das war immer alles so, weil der, es war einfach ein richtig toller Lehrer, der, glaube ich, Lust hatte, Menschen anzuzünden. So. Und ich weiß nicht, aber ja, der wollte einfach, dass ich das weitermache und hat mir es immer wieder signalisiert. Und auch als ich dann angefangen habe mit 15, 16, war ich immer noch in diesem Chor. Also, und als ich dann aber angefangen habe, selber Gitarre zu spielen und selber Songs zu schreiben, war der auch immer wieder, zeig mal her. Und hat mir versucht so, hat mich da so hingeschubst und immer wieder gezeigt, dass das nicht nur ein Hobby ist, sondern hat mir immer wieder signalisiert, dass ich das kann und dass ich das gut kann und hat mir auch immer wieder gezeigt, dass mich das glücklich macht. Und es zieht sich sowieso durch meine berufliche Laufbahn, dass ich immer da kleben geblieben bin, was mich glücklich gemacht hat, weil ich Leute um mich rum hatte, die mich da auch immer hingeschubst haben. Ne? Ich hatte, wie gesagt, immer Angst, dass ich was Vernünftiges machen muss. Das kam eher so von mir, nie von meinen Eltern oder von meinem Umfeld, sondern so, ich hatte immer Angst, weil ich nie Vorbilder hatte von Leuten, die wirklich mit Musik Geld verdient haben, war ich mir auch nie bewusst, dass das was ist, was man machen kann.
Hast du dir mal bewusst einen Mentor oder eine Mentorin ausgesucht, wo du das Gefühl hattest, ah, das könnte jemand sein, da möchte ich mich dran halten?
Erst sehr spät und da ist es auch über eine Freundschaft passiert. Also ich habe einfach jemanden kennengelernt, der weiter war als ich. Mhm. Und da gab es einfach sehr große Sympathien oder gibt es immer noch. Und ich habe aber auch gemerkt, wie gut mir das tut, mich mit dem auszutauschen und auch mich daran zu orientieren und wie kann das funktionieren und einfach auch als, nicht als klassisches Vorbild, aber als, ich habe einfach niemanden in meinem Leben, ich habe nie jemanden gehabt, der das macht, was ich mache.
Mhm.
Und als jemanden, an dem man sich mal so ein bisschen orientieren kann. Mhm. Ich habe bis vor 4, 5 Jahren geglaubt, dass ich niemals Kinder haben kann, weil das nicht vereinbar ist mit dem Leben, was ich führe. Und die Person hat dann Kinder gehabt und ich habe gesehen, okay, es kann funktionieren.
Es geht, ja.
Und das ist schon irgendwie auch sowas wie ein Mentor für mich, auch wenn es eigentlich nur ein guter Freund ist, so, mit dem ich mich austausche.
Ja, aber es gibt so Leute, die triffst du und es riecht nach Weiterentwicklung. So. Und ja, das hatte ich auch mal mit einem Schriftsteller. Also ich hatte noch gar nichts von dem gelesen und habe den auf einer Lesung, wir sind im gleichen Verlag erschienen, damals noch bei Drömer, und er hat hier in Hamburg gelesen und unsere gemeinsame Pressefrau hat gesagt, komm doch mal vorbei und gehen wir danach Bier trinken. Ich glaube, das war hier im Hörsaal oder so auf der Reeperbahn, weiß ich nicht mehr. Und ich kam rein und sah den da sitzen, so vor der Veranstaltung, ein bisschen still und in sich gekehrt und habe den gesehen und wusste, der macht genau das, was ich mache, nur besser.
Ja.
So. Und ist auch 10 Jahre älter als ich. Und das Lustige war, dass er hochguckte und mich anschaute und ich glaube, er hat sofort geschnallt, was ich von ihm will. Und dann fängt er an zu lesen und mich hat das total gekickt, was er geschrieben hat. Fand ich so toll, ganz, ganz tolle Noir-Romane. Friedrich Arni, großer Schriftsteller von Kriminalromanen und auch anderen Romanen aus München. Und danach waren wir noch Bier trinken und wir haben sofort geklickt, sofort. Und ich habe angefangen, alle seine Bücher zu lesen. Und er hat meinen Erstling gelesen damals, mein Debüt, und hat, ich weiß nicht mehr, was er reingeschrieben hat in irgendein Buch, dann, das er mir später mal so signiert hat. Irgendwas mit Figuren und die leuchten und hat sofort gesehen, was ich kann, aber eben auch, was ich noch nicht kann. Und ich habe allein durch den Austausch mit ihm und die Treffen und das Lesen seiner Bücher und die gemeinsamen Abende so viel, ich habe so viel von dem gelernt. Und allein dadurch, dass er ist, dass er existiert. Und ich weiß noch, als ich dann mal so 2016 meinen ersten richtigen Erfolg hatte mit so einem Platz 1 auf so einer Bestenliste, da hat der sich am allermeisten gefreut. Der hat sich so gefreut.
Das ist richtig schön.
Der hat sich so gefreut. Das ist jetzt so, jetzt.
Ja.
Und es ist immer noch, er ist immer 10 Jahre weiter als ich. Immer. Mit allem, was er macht. Er ist immer radikaler, er ist immer immer präziser, er ist immer da, wo ich auch noch, also es ergibt mir total viel Schattierung, einfach dadurch, dass er ist.
Das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Ich wollte mit dir heute auch noch über die andere Seite sprechen.
Ja, absolut. Und da gibt es nämlich ganz schöne Fallen, finde ich.
Ganz genau. Ah. Bei der Musik ist es nämlich so, gerade wenn man anfängt, stolpert man doch öfter mal in irgendwelche Conteste rein oder muss vor irgendeiner Jury vorspielen, um für irgendein Förderprogramm angenommen zu werden. Und also man bekommt am Anfang, wenn man das möchte, relativ viel Feedback von, in Anführungszeichen, professionellen Leuten aus der Branche. Und ich muss sagen, dass unsere Band hat das in den wenigsten Fällen wirklich weitergebracht. Sondern das hat oft auch ganz schön was kaputt gemacht. Also wenn dann so Leute, die offensichtlich über dir stehen, weil sie, weiß nicht, weil sie halt schon länger das machen, was du machst und professioneller machen und so, dann über deine Kunst urteilen, dann kann das schon nicht nur richtig wehtun, sondern kann auch richtig was kaputt machen. Und ich finde das auch bei der Kunst, bei der Musik, bei der Schriftstellerei natürlich auch so. Da ist es einfach manchmal, es ist auch nicht nur Technik, es ist auch echt oft Geschmack. Und
ja, ich glaube, schlechtes Mentoring, ja, das gar nicht so heißen dürfte.
Ja.
Hat, also es läuft immer dann schief. Es läuft immer dann schief, wenn es von der MentorInnenseite von Eitelkeit getragen wird. Wir haben vorhin, habe ich kurz dieses blöde, den blöden Halbsatz gesagt, Knetmasse, die er formen kann. Ja? Und du hast gesagt, der wollte einfach Menschen in Flammen anzünden. So, und genau da ist der Unterschied. Also ein guter Mentor, eine gute Mentorin zündet irgendwas in dir an und hält nur so, entfacht die Flamme und freut sich daran, wenn da was brennt. Und schlechte MentorInnen sehen in dir was, was sie formen können, nach ihrem Geschmack, nach ihrem Ebenbild. Ja. Also im Prinzip nur, das ist, die hat was oder der hat was, und wenn ich dann jetzt die richtigen Sachen sage, dann wird es so nach meinem, also das hat so eine komische Gotthaltung fast.
Ja, genau, ganz also genau.
So, und das ist wirklich, und das macht Leute nicht groß, das hält Leute klein. Und das verunsichert, statt Sicherheit zu geben.
Ja.
Und das sind echt so, auch wenn es gefragte Ratschläge sind, die sind total vergiftet, weil es eben nicht darum geht, jemanden zu fördern, sondern sich jemanden einzuverleiben. Und ich finde das echt immer, wenn mich junge Kolleginnen oder Kollegen um Rat fragen oder ich das Gefühl habe, ja, hier entsteht gerade was. Und hier, das wär schön. Weil ich auch immer was lernen kann, wenn ich mit jungen Kolleginnen an ihren Stoffen denke oder arbeite. Und ich mache das wirklich wahnsinnig gern. Bin mit einer Kollegin, war ich vorletztes Jahr im Dezember oder letztes Jahr im Dezember, weiß ich gar nicht mehr, letztes Jahr eine ganze Woche weg zum Schreiben, wenn sie ihr Debüt geschrieben hat. Und das war so bereichernd auch für mich, diese ersten Schritte zu sehen und zu sehen, wie sie das macht. Und ich merke aber so, ey, pass auf, es ist nicht deine kleine Prinzessin.
Ja, und es ist auch nicht deins.
Es ist nicht deins.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Es ist nicht deins, sondern es ist wirklich eine eigenständige Künstlerin, die ihren Weg geht. Und wenn du so ein bisschen die Hand halten kannst dabei und ab und zu schubsen kannst oder auch in Situationen von Überforderung, Angst, die Hand ein bisschen rüberhalten kannst und sagen kannst, A, musst du jetzt keine Angst haben und B, ihr hört mal auf, die zu beißen. Das gehört schon auch dazu, dass man jemanden verteidigt. Dann ist das ein totaler Reichtum für alle Beteiligten, glaube ich. Aber das hat totale Fallstricke.
Ja.
Unser Mentor ruft an. Ich gehe mal ran, okay? Hallo Carsten.
Hallo ihr zwei. Frank Zappa hat mal gesagt, über Musik zu reden ist wie über Architektur zu tanzen. Das finde ich eine ganz lustige Vorstellung, vor allen Dingen, weil ich permanent über Musik reden muss. Insofern, welches Gebäude würdet ihr eigentlich wie tanzen? Und wenn ich noch eine Frage dranhängen kann, welches Gebäude ist in Hamburg eigentlich für euch das Gebäude, das Hamburg am meisten ausmacht, und wie würdet ihr das dann wiederum tanzen?
Das ist ja eine fantastische Frage für uns beide als Profi-TänzerInnen.
Ja, ich glaube, wir sind beide super TänzerInnen.
Ja, Gut. Welches Gebäude würdest du wie tanzen?
Also welche Art von Gebäude, oder? Oder welche spezielle Gebäude?
Ach, ich hätte jetzt direkt an ein spezielles Gebäude gedacht.
Und dann das spezielle Gebäude in Hamburg.
Ja.
Also welches Gebäude würde ich wie tanzen? Okay. Das Haus, in dem ich wohne.
Oh, schöne Idee, ja.
Das ist aus so von der Jahrhundertwende. Hat 5 Etagen plus Erdgeschoss. Hinten kleinen Garten. Rumpelige Dachböden. Und ich glaube auch, das Dach ist nicht ganz dicht. Und in dem Gebäude wohnen ja jetzt seit über 100 Jahren ganz, ganz viele verschiedene Menschen. Insofern würde ich es, glaube ich, tanzen, einfach weil ich es kann, wie so eine William Forsythe Tanztheater-Inszenierung aus dem Frankfurter Ballett der 90er Jahre.
Wie konkret du bist, ist ja irre.
Ja, weil mich das immer sehr beeindruckt hat und es waren immer so ganz große, viele Gruppen von TänzerInnen, die so super emotionales, modernes Ballett oder Tanztheater gemacht haben. Und ich weiß noch, einmal hat sich eine Frau wirklich um so einen Tisch gewickelt. Wahnsinnig schön, zu ganz, ganz toller, moderner Musik. Und ich würde mich in eine Gruppe aufspalten, meinen Körper aufspalten, in ungefähr 20 TänzerInnen. Und würde all diese Geschichten, die in diesem Haus schon gelebt worden sind, die ganzen Leben, mit den Gegenständen in dem Haus verbinden und da immer mich so drumherum legen und drumherum tanzen und um die Wände, über die Wände.
Okay.
Also es wäre so ein total krasses Tanztheater, das man echt noch nie gesehen hat und aber wüsste, es ist einfach nur ein ganz normales Wohnhaus auf St. Pauli und die haben einfach alle einen Schuss.
Okay, sehr gut. Sehr konkret. Ich habe echt große Probleme mit so Ausdruckstanz und so.
Es ist modernes Tanztheater, ist ja. Ballett. William Forsythe, okay. Krass, ey.
Entschuldige bitte, ja. Das kenne ich auch ehrlich gesagt nicht.
Ja, kennst du John Neumeier?
Ja.
Okay, sorry, boring.
Okay.
William Forsythe, Frankfurt, Hammer.
Okay, also wenn ich jetzt an Häuser tanzen denke oder Gebäude tanzen denke, dann denke ich sofort an Ausdruckstanz, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an den Hamburger Hauptbahnhof denke.
Der einfach nur kaputt gegangen ist.
Genau, der einfach so, das war nämlich mein erster Gedanke, der so kaputt ist und laut und dreckig und auf der einen Seite natürlich schön, weil der so vielfältig und bunt ist und auf der anderen Seite einfach nur nervig, man möchte da immer nur weg. Dann habe ich sofort an so ein, wie heißt nochmal dieser Tanz, den diese Leute beim Autoscooter immer, diese harte Rave-Musik tanzen, die dann so mit ihrem Knie immer so hoch und runter geht.
Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie das heißt.
Weißt du, diese Bändchen an den Hosen haben.
Ja.
Genau, dann denke ich an sowas.
Ja, sowas kaputtes, unemotionales, an so seelenloses.
So einen kaputten Tanz, denke ich. Aber ich merke schon, nur bei dem Gedanken darüber, ich habe wahnsinnig Probleme, mir das vorzustellen. Deswegen jetzt nochmal an dieser Stelle Chapeau an Carsten, dass er die ganze Zeit über Musik reden muss. Also wenn das wirklich so ist, wie über Gebäude zu tanzen, dann scheint das wirklich einer der schwierigsten Jobs überhaupt zu sein.
Aber ich habe noch ein Gebäude. Also dieses,
ja bitte, wenn du aber ein Hamburger Gebäude, ja, weil er hat sich ja noch ein Hamburger Gebäude.
Ein Hamburger Gebäude und anschließend.
Kannst über das Rathaus reden.
Nein, anschließend an den Hauptbahnhof würde ich natürlich einfach am liebsten den Dammtorbahnhof tanzen. Mhm. Weil das ist, also für mich ist der Dammtorbahnhof so wichtig, weil das mein Bahnhof ist, von dem ich wegfahre und an dem ich ankomme. Eigentlich wäre es ja der Bahnhof Altona für St. Pauli, aber ich liebe den Dammtorbahnhof, weil er halt nur diese 4 Gleise hat, diese 2 Bahnsteige. Es ist so schön, es ist so angenehm. Ja. Es gibt das Essen, das ich gerne esse auf Reisen, oder also viel frisches Obst und so, ist ja so ein Poscher Bahnhof. Und ich liebe den sehr. Und für mich ist der echt wichtig, ist meine Verbindung nach draußen und wieder nach drinnen. Und der ist auch so schön. Und ich finde, den Dammtorbahnhof würde ich tanzen als Ginger Rogers und Fred Astaire. Einmal so über einen kompletten Bahnsteig hin und also so einen geflogenen Slow Fox.
Guck mal, wie schön.
Ja, so würde ich den Dammtorbahnhof tanzen.
Wie schön.
Vielleicht sollte ich über Gebäude tanzen mal
promovieren. Wollte ich gerade sagen, du hast da irgendwie ein irres.
Ich habe da ein totales Gefühl. Ich finde das nur super.
Gefühl und Verständnis
geil.
Auch dafür.
Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Finde ich total geil. Ich denke jetzt erstmal wochenlang über nichts anderes nach.
Ja,
Nächster Roman, getanzte Gebäude.
Ja, ich merke gerade, ich bin froh, wenn wir das Thema wechseln.
Es ist so wie Leute, die so Zahlen als Farben sehen oder so. Ne?
Ja, ja, du denkst so, spannend, das muss echt toll für dich sein. Das reicht dann aber auch.
Ja, ich finde es ganz toll. Ja. Ich finde es ganz toll. Ich werde jetzt an jedem Gebäude, an dem ich später vorbeigehe, nicht so Moves machen.
Ich wüsste gar nicht, wo ich da gerade ansetzen soll.
Also, an dem Gefühl.
Ja.
Also über Musik reden und Gebäude tanzen, das ist viel, okay, bei mir ist halt auch immer viel Unwissenheit. Ja, aber du redest ja mit Wissen über Musik. Ja. Ich finde, es ist so Unwissenheit in Architektur umgesetzt in Gefühl.
Okay, schön. Ja, interessant. Ja. Das mag ich auch mal.
Also wenn man jetzt wüsste, wenn man jetzt ganz viel über die Architektur des Dammtorbahnhofs wüsste, könnte man natürlich viel konkreter darüber reden, aber ja, das weiß ich halt einfach nicht.
Ja, klar.
Und für mich ist das Ginger Rogers und Fred Astaire.
Ich mag das immer total gerne, wenn wir uns so Mühe geben mit unseren Songs, das macht man ja mit jedem Song, es dauert ja auch irre lang, bis so einer dann fertig ist, man ihn komponiert, arrangiert, ins Studio geht und schreibt und alles, ne? Und dann hast du den und dann zeigst du den so Freunden, die halt nichts mit Musik zu tun haben. Und dann auch das Feedback, was dann so kommt.
Rein emotional,
ist nur emotional.
Das
ist echt. Und es ist oft wahnsinnig vernichtend, weil dann so diese absoluten Kleinigkeiten, über die man so Jahre, manchmal wirklich Jahre.
Nee, habe ich gar nicht gehört.
Nee, fand ich ganz gut. Mhm. Wie fandst du ganz gut?
Ja, ist das
was bei, löst es genau bei dir aus und warum löst? Keine Ahnung, ich finde es irgendwie, nö, macht Spaß.
Geht gut nö. Rein.
Nö, also macht Spaß.
Das ist nee,
und wo essen wir genau später
so.
Noch?
Ja, genau. So, was? Genau. Ja, es ist so super.
Ja.
Aber ich bewundere auch zum Beispiel LiteraturkritikerInnen, die dann immer so, ich gucke ja wahnsinnig gerne den Bachmann-Preis, wenn die dann immer so, so viel wissen und so anders über Texte reden können. Das finde ich immer total krass. Obwohl, ich glaube, die faken das ja auch alles.
Natürlich wird das gefaked. Faken. Ist übrigens auch ein Thema.
Oh Gott.
Worüber wir schon mal so im Ansatz gesprochen haben.
Ja, darüber werde ich stolpern.
Aber was ein Thema ist, über das ich auch nochmal Lust hätte zu sprechen.
Ja, ich bin ein einziger Fake. Aber wo waren wir denn bei den MentorInnen? Dass man nicht Gott spielen darf, ne?
Genau, bei den schlechten, in Anführungszeichen schlechten MentorInnen.
Es darf nicht
deins und dass wir da beide auch schon Erfahrungen mit hatten und dass dann das ganz schön bremsen und blockieren kann. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Ich fühle mich da auch oft in der Pflicht, junge Talente zu unterstützen. Und ich habe auch gerade drüber nachgedacht, wie ich das eigentlich mache. Und ich versuche da auch eher entweder technische Tipps zu geben. Also zu sagen, hier dran könntest du feilen. Das und das. Und ich mache es auch immer im Sandwich. Also ich versuche immer mit einem bestärkten, dass die mit einem bestärkten Gefühl rausgehen. Mhm. Also ich sage, das finde ich richtig toll.
Das kannst du richtig geil.
Das kannst du richtig, richtig toll. An dieser Stelle könntest du technisch vielleicht nochmal, ne, guck dir das Arrangement nochmal an. Das funktioniert aus den und den Gründen an der und der Stelle für mich nicht so richtig. Schaust du dir vielleicht nochmal an. Mhm. Aber das und das und das ist schon richtig toll. Schau doch mal nochmal drüber, wenn du Lust hast. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch runder macht.
Genau, ich präsentiere dann oft einfach meinen Werkzeugkasten.
So. Ja.
Also ich mache es jetzt nicht, ich pick mir bewusst, habe ich mir noch nie jemanden rausgepickt, so, aber das kommt dann so zu mir. Also es gibt dann eben Kolleginnen, die mal sagen, können wir mal einen Kaffee trinken gehen, oder es entwickelt sich halt so im Gespräch, so, wenn man irgendwie Nachbarschaft ist oder so.
Ist und, lustig. Nee, Entschuldigung, sag du erst mal.
Ja, okay, und wenn dann, wenn die mir dann was zum Lesen geben, und dann kann ich das auch natürlich einschätzen inzwischen. Und dann weiß ich so, erster Teil von dem Manuskript, Bombe. Zweiter Teil wackelt noch ein bisschen. Dritten Teil gibt's noch nicht. So. Mhm. Und dann, wenn ich sehe, der zweite Teil wackelt, dann präsentiere ich halt so, zeige ich so meinen Werkzeugkasten und sage, guck mal, was ich hier habe, was mir immer hilft. Mir hilft in solchen Situationen das.
Mhm.
Zum Beispiel auf Lücke schreiben. Oder Erzählperspektiven umdrehen, Zeitsprünge machen, whatever. Also so handwerkliche Sachen und sag, guck mal, ich würde in der Situation, wenn ich jetzt in der wäre, würde ich das versuchen und ich würde vielleicht das versuchen. Du kannst aber natürlich auch das versuchen, da würde ich jetzt nicht drauf kommen, aber vielleicht ist es das eher, was du brauchst.
Ja, das ist gut.
Und das ist, das ist
ein schönes Feedback.
Ja, dann kann man denen was zur Verfügung stellen, wo sie vielleicht noch nicht drüber nachgedacht haben vorher.
Ja, Auf jeden Fall, wo du gerade gesagt hast, dass manchmal KollegInnen auf dich zukommen und so deine Nähe suchen oder deinen Rat. Das gibt es bei mir auch oft. Und ich muss aber sagen, dass man da immer so ein bisschen aufpassen muss, weil das auch öfter dann mal der Fall ist, dass man eigentlich gar keinen Rat haben will oder Unterstützung, sondern einfach nur einen Push. So, weil es ist schon oft so, dass mir Leute was schicken und dann fragen, was sagst du denn dazu? Aber eigentlich schicken sie es mir nur, weil sie wollen, dass sie vielleicht als Supportband mitkommen.
Ah, okay, das ist natürlich bei uns anders. Das
genau,
gibt's ja bei uns gar nicht.
Ganz, das habe ich nämlich gerade.
Also da, holt man, da fordert man schon was ein und holt sich was ab.
Genau.
So, das
und
ist ein ganz
deswegen fand ich das am Anfang, habe ich das immer nicht verstanden. Und mittlerweile finde ich das manchmal ein bisschen anstrengend. Also erstmal zu filtern, sind das wirklich Leute, die irgendwas von mir, also ne, die einen Rat oder die irgendwas von mir lernen wollen, oder sind das Leute, die einfach nur mitgezogen werden wollen?
Verstehe, ja, nee, das gibt's natürlich bei uns nicht. Und ich fand das ganz, ganz toll, als mir das erste Mal passiert ist, beziehungsweise klar geworden ist, dass ich jetzt offenbar ein Wissen angehäuft habe, von dem andere was abhaben wollen. Da dachte ich, oh, ist das schön.
Das ist wirklich schön.
Ist das schön. Das schön. Genau da wollte ich irgendwann hin.
Ja, immer unbedingt weitermachen, weil das wichtig ist.
Mhm.
Weißt du, was ich von dir gelernt habe? Kann ich dir jetzt auch mal sagen.
Was hast du denn von mir gelernt?
Ich habe von dir eine Ruhe gelernt. Oder habe ich zumindest das Gefühl, dass du strahlst so eine innere Ruhe aus.
Wirklich?
Ja, und zumindest wenn wir uns unterhalten, dann überträgt sich das auf mich. Und ich gehe hier aus unseren Podcasts irgendwie immer so ruhig raus. Und ich denke mal, das ist toll, sich mit dir zu unterhalten, weil du auch in so einer kreativen Branche und auch schon so lange arbeitest. Das ist, glaube ich, auch für mich toll zu sehen.
Ist aber schön, dass du das
dass
sagst.
Du das schon so lang machst. Und dass
aber
du
weißt du was? Diese Ruhe kommt aus der Kombination zwischen uns beiden, Ole. Weil sobald ich mich mit dir hier an diesen Tisch setze und weiß, wir machen das jetzt, habe ich ein totales Vertrauen, dass wir das zusammen über diese 50 Minuten komplett schaukeln.
Mhm.
Also, und dass es da kein Moment geben wird, in dem wir nicht verstehen. Und wenn, also dass wir, ne, also so, ich setze mich hier hin und weiß, mit Ole, super, super. Und das gibt mir Ruhe.
Mhm.
Also das kommt aus der Relation heraus.
Ach, guck mal.
Ja, das kommt gar nicht von mir. Das entsteht hier dazwischen.
Ich glaube trotzdem, dass es ein bisschen von dir kommt.
Vielleicht, weil ich immer so müde bin.
Das glaube ich nicht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass wir euch mal ein bisschen was von unseren MentorInnen-Ideen mitgeben konnten.
Hintergrundwissen.
Ja, Hintergrundwissen. Mhm. Ist auch so ein bisschen spezifisches Nerd-Talk war das heute. Aber,
ja, ohne läuft die Branche nicht tatsächlich. Ist auch echt so ein... Das ist so ein Schmiermittel.
Deswegen fand ich es auch wichtig, heute mal drüber zu sprechen, weil ich mir das auch schon dachte, dass es auch ein riesen Teil von deinem
Absolut.
Job und deinem Berufsfeld ist. Und deswegen, bei mir ist es auch so.
Ja, dann ja. Danke fürs Gespräch.
Ganz kurz noch eine kleine Sache noch.
Was denn?
Ist 7 viel?
7?
Ja.
Die Zahl 7? Ja, weil ich mit über zweistelligen Zahlen nicht umgehen kann. Ich denke eigentlich immer nur bis 11. Insofern ist 7 für mich relativ viel. Wie kommst du jetzt drauf?
Nee, wollte ich dich einfach mal fragen.
Und das Rätsel lösen wir hoffentlich beim nächsten Mal.
In 2 Wochen. Bis dahin. Macht's gut. Bis bald.
Ciao.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.
Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide. Frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.